Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, die Tennissaison, sie neigt sich so langsam dem Ende zu. Die Damen spielen in dieser Woche in China, in Shenzhen, die inoffizielle Weltmeisterin aus. Dort treffen sich die besten 8 Einzelspielerinnen des Jahres und natürlich auch die besten 8 Doppel des Jahres und beenden damit auch die Saison auf der WTA-Tour. Die Herren, die spielen ja bekanntlich ein bisschen länger. Die treffen sich in dieser Woche zumindest die Besten in der Weltrangliste beim Masters in Paris. Das ist ja bekanntlich das letzte Masters des Jahres und auch das letzte Turnier, bevor es dann zu den ATP-Finals geht. Und ja, wir hätten dadurch natürlich eine ganze Menge zu besprechen. Aber nun kann ich euch sagen, Tobi ist gar nicht hier. Das hat aber auch einen Grund, denn Tobi ist direkt in Paris vor Ort und das soll auch sogar heute dann unser Schwerpunkt sein. Ihr müsst keine Angst haben, ich nutze nicht die Chance, weil Tobi nicht hier ist und halte jetzt einen 30-minütigen Vortrag darüber, warum man Riley Opelka und Ivo Karlovic lieben muss. Das machen wir an anderer Stelle mal, das wird aber natürlich definitiv nachgeholt. Stattdessen hat Tobi Grüße aus Paris geschickt und dazu auch noch ein Interview, das ungefähr 30 Minuten geht. Das hat er mit Moritz Lang von Sky geführt. Den kennt ihr sicherlich alle. Er ist derjenige, der bei den Turnieren, die von Sky übertragen werden, häufig vor Ort ist, dort Live-Schalten macht bei Sky Sport News HD, auch während der Sendung die Interviews führt. Und ja, die beiden haben sich ein bisschen über den Alltag eines Tennis-Reporters vor Ort unterhalten und haben natürlich auch das ein oder andere Wort zu den Spielern auf der ATP-Tour gewechselt. Ich würde vorschlagen, wir hören uns das jetzt zu Beginn erstmal an. Wie schon gesagt, das Ganze geht so ungefähr 30 Minuten. Ist, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Blick hinter die Kulissen. Und am Ende melde ich mich dann nochmal und werde euch noch die eine oder andere Sache erzählen. Jetzt aber erstmal Tobi und das Interview mit Moritz Lang. Viel Spaß dabei.
Ja, hi Daniel, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir melden uns diese Woche aus Paris vom Rolex Paris Masters und sitzen zusammen hier mit einem Mann, den ihr sicherlich kennt, da ihr das Turnier auf Sky verfolgt. Ich begrüße ganz herzlich bei mir den Moritz Lang von Sky. Hi Moritz.
Grüß euch, hallo.
Moritz, wir haben am Anfang spielen wir immer einen sogenannten Gäste-Tiebreak. Das sind 7 Halbsätze, die ich dir zurufe und du vervollständigst sie bitte spontan, 7 Stück, damit die Leute ein bisschen was von dir als Person rund ums Tennis anfangen können. Ne? Also fangen wir mal an. Seitdem ich Tennis verfolge.
Ist viel passiert. Gottes Willen, ist viel passiert.
Klingt nach einer sehr langen Zeit schon. Wie viele Jahre?
Nee, geht eigentlich gar eigentlich. Ich hatte eine lange Pause. Ich habe früh viel Tennis geguckt, in frühen Jahren, so in der Familie mit den Eltern. Dann gab es eine lange Pause und deswegen habe ich jetzt gerade überlegt, wie ich das überhaupt zusammenpacke und seit wann gucke ich denn Tennis. Und ich bin erst relativ spät wieder zum Tennis gekommen und würde mal sagen, boah, was nehmen wir denn da als Einstieg? Ich überlege die ganze Zeit. Erst so ein mittlerer Federer, also gar nicht die Federer-Erfolge von ganz Anfang an, sondern erst so etwas später.
Erst ab der Zeit mit einigermaßen gepflegtem Haarschnitt.
Ja, so ungefähr, kann man es ja zusammenfassen, genau. Und deswegen habe ich mich gerade so schwer getan, das zusammenzufassen, weil nochmal, da gab es eine große Lücke. Zwischendrin habe ich den Tennis gar nicht so sehr verfolgt.
Okay, trotzdem 1-0 für dich im Tiebreak. Meine eigenen Tenniskünste?
1-1. Also katastrophal. Ich kann wirklich nicht gut Tennis spielen. Ich spiele gerne immer mal wieder mit Paul Häuser. Der gibt mir Tennisstunden. Das bringt mich dann ein bisschen weiter. Aber leider kann ich nicht gut Tennis spielen. Größte Baustelle, Aufschlag.
Spieler, die mir auf die Nerven gehen, sind?
Ach, ich muss mehrere nennen.
Es reicht auch einer.
Oder keiner. Nadal. Sharapova, Zverev. Darf ich es begründen?
Sonst hätte ich dich gefragt.
Wenn gespielt wird, schaue ich Nadal gern zu. Das Problem ist, er spielt mir zu wenig. Er zuppelt zu sehr an sich rum. Und das, da kann ich nicht zugucken. Da werde ich irre. Gleiches gilt für Sharapova, weil ich es absolut nicht ertragen kann, dass sie die Gegnerin beim Aufschlag in der Zeit behindert, indem sie nach hinten guckt an die Wand. Das geht in Richtung Unsportlichkeit für mich. Und Zverev, ja, mit einem Schmunzeln sage ich es, weil wir hatten einen schwierigen Start. Es ist nicht ganz einfach, mit ihm zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das deswegen nehme ich den mal mit auf. Aber inzwischen kommen wir sehr gut miteinander aus. Deswegen relativiere ich so ein bisschen.
Absolut. Wir sehen das Ganze auch immer mit einem Zwinkern im Auge. Wir reden bei den Tennisproleten, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Aber wir versuchen schon, wir sagen es immer, subjektiv und leidenschaftlich, aber fair. Also insofern auf den Nerven in Anführungsstrichen. Das mit dem Nadal kann ich verstehen. Mit dem Gezuppel ist trotzdem mein Lieblingsspieler. Wow. Ja, tut mir leid. Ja. Ein Spieler, den ich besonders schätze.
Nur einer? Ja, dann muss es ja leider etwas. Ja, wobei. Ach, shit. Ja, doch. Domi-Team.
Sehr schön, ja. Ist auch ein klasse Spieler.
Unterschiedliche Faktoren. A, kann man ihm gut zuschauen. Diese Rückhand ist natürlich eine Sensation, die Power, die er mitbringt. Und B, das ist dann wieder so ein bisschen, vor allem für mich, das Subjektive wieder. Wir haben ja gesagt, wir wollen subjektiv sein. Mit dem ist es traumhaft, zusammenzuarbeiten. Also ich habe eine Anekdote, die ich vielleicht erzählen kann. Letztes Jahr war ich in Monte Carlo und habe zu ihm gesagt, du, in Rom werden wir uns nicht sehen. Das macht ein Kollege von mir. Da werde ich zum zweiten Mal Vater. Und dann haben wir uns erst in Wimbledon wieder getroffen. Und dann habe ich gesagt, du, Domi, komm, wir müssen loslegen. Wir haben nur 3 Fragen. Und dann meinte er zu mir, Moritz, nein. Jetzt sag erst mal, wie geht's denn deinem Kind? Und das finde ich schon sehr speziell. Der hat immer auch so die Augen und Ohren offen und nimmt wahr, was auch so ein Reporter angeht und ist immer sehr bodenständig. Und das ist ein echter Austausch mit ihm. Und alleine das schätze ich wahnsinnig an Domi-Team.
Wow, sehr schön. Und ich höre raus, dass es also nicht nur, sag ich mal, die nicht vorhandene sprachliche Barriere ist, weil ihr beide die gleiche Sprache sprecht, sondern es wirklich eine persönliche Stärke, eine Charakterstärke von ihm ist.
Charakterlich ist er so stark, genau. Der hat immer die Augen offen, kümmert sich um alles Mögliche, auch abseits des Sports. Und das imponiert mir schon, dass er das auf diesem Niveau zustande bekommt.
Sehr schön. Die zukünftige Entwicklung des Profi-Tennis
ist genial. Ich habe überhaupt keine Sorge. Es wurde ja immer viel gesprochen, Djokovic, Federer und Nadal, Klammer auf, und Murray, Klammer zu, werden irgendwann weg sein. Wie geht's dann wohl weiter? Seit circa 1,5 Jahren mache ich mir nicht mehr so viel Sorgen. Ich bin begeistert, was Tsitsipas angeht, Medvedev. Auch wenn ich Zverev vorhin so kritisiert habe, es gibt so viele Geschichten zu erzählen rund um ihn. Wir werden genug haben, über das wir berichten können. Und der Zuschauer kann sich auf so viel schönes Tennis, interessantes und auch mal eine neue Ära freuen, die mal noch unterhaltsamer, abwechslungsreicher vor allem wird.
Das glaube ich auch, und bei aller Begeisterung für die großen drei, ich mag das immer, wenn auch Sie sagen, der Sport ist größer als der Einzelne. Und ich glaube, das ist das, was den Sport über Jahrzehnte, ja inzwischen ja über mehr als 100 Jahre getragen hat. Und als ich groß geworden bin, hat man sich auch nicht vorstellen können, dass nach Boris Becker noch mal was anderes kam oder kommen sollte. Und es kam noch dicker. Also insofern, wir dürfen uns positiv überraschen lassen, denke ich auch. Regeländerungen im Tennis können
Gutes bewirken. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich hatte die große Ehre, letztes Jahr mal den Laver Cup kommentieren zu dürfen. Da waren wir in Wien, weil die Österreicher das Recht hatten. Also sind wir zu Sky Austria gefahren und haben von dort aus kommentiert, Marcel Meinert und ich. Und ich war so begeistert, was für ein Drive reinkommen, wenn wir über den Tiebreak und dann anschließend dritten Satz bzw. Match-Tiebreak sprechen. Ich hätte nie gedacht, dass das so intensiv sein kann, so viel Power dabei rüberkommen kann. Aber diese Schnelligkeit hat das Spiel schon ganz schön angeschoben. Da war ich begeistert, weil ich so hautnah miterlebt habe. Ich halte das nicht für eine Möglichkeit für die großen Turniere. Ich kann mir aber mal was ganz Wildes vorstellen, zum Beispiel Grand Slams bitte immer weiter so, wie wir sie im Moment erleben. 5-Satz-Matches, Best of 5. Die Masters-Turniere auch so. 500er vielleicht auch. Und dann kann man ja weiter nach unten gucken, ob man da die 250er ein bisschen schneller macht und lebendiger und da schon ein bisschen was ausprobiert. Ich glaube, das würde der Tour noch mehr Abwechslung bescheren und würde sie noch interessanter machen. Von daher, ich bin eher jemand, der dem ja, aufgeschlossen ist gegenüber.
Absolut. Und wenn man es einfach nur mal testet für ein Jahr, man vergibt sich damit ja nichts. Also stell dir vor, wir führen auf den 250er-Ebene den Match-Tiebreak ein als Testphase. Und nach einem Jahr kann man ja immer noch sagen, es hat sich bewährt oder es hat sich nicht bewährt. Und man fragt mal bei den Zuschauern nach, bei den Fernsehzuschauern, wie auch immer, wie es rund um den Globus aufgenommen wird. Wir dürfen gespannt sein. Tennis im deutschen Fernsehen ist?
Noch zu klein. Ist jetzt natürlich eine Sache. Ich bin von Sky, deswegen ich sehe es gut. Ich finde auch, dass eine gute Entwicklung da ist, wenn man es vergleicht mit den Jahren zuvor. Also es passiert mehr. Wir versuchen es auch deutlich zu pushen. Ich hoffe sehr, dass das beim Zuschauer ankommt. Also wenn wir es vergleichen bis vor... Oh Gott, wann haben wir denn die Rechte geholt? Jetzt muss ich mal aufpassen. Bis vor 2017 gab es selten bis nie Reporter vor Ort bei Masters und 500er Turnieren. Und inzwischen haben wir mehr Interviews, die wir anbieten können, die wir auf skysportnews.de immer wieder ausstrahlen können. Da können wir die Zuschauer wirklich an die Hand nehmen und die Stories auch erzählen. Ich hoffe dennoch, dass es weitergeht in die Richtung. Und dass vor allem, jetzt darf ich mir nicht ins eigene Fleisch schneiden, aber dass auch wieder andere Sender noch aufmerksamer werden auf Tennis. Also ganz ehrlich, das geht doch schon bei der Tagesschau los, wo natürlich jedes Mal die Bundesliga-Ergebnisse kommen und alles rund um Fußball gezeigt wird. Aber wenn nicht gerade ein Deutscher einen Grand Slam gewonnen hat, dann müssen wir uns noch gedulden, bis es da mal Tennis reinfindet in die Tagesschau. Und das finde ich sehr schade, da muss wieder mehr Aufmerksamkeit her.
Absolut, gebe ich dir recht. Neulich haben sie mit dem ZDF heute im Sportteil lieber darüber berichtet, wie ein Match in der Premier League in England ausgegangen ist. Fairerweise muss man sagen, dass ein deutscher Trainer dort verantwortlich war oder ist für das Team. Wir wissen alle, wovon wir reden, aber nichtsdestotrotz, das war also nicht wirklich ein Nachrichtenwert, ein Unentschieden von Liverpool. Und gleichzeitig fand ein durchaus bedeutenderes Tennisturnier statt. Ist mir nur aufgefallen, absolut. Ihr merkt schon, das war von der Länge her fast schon Match-Tiebreak und gar keine 7 Halbsätze, ein bisschen mehr. Aber wir machen das diesmal ein bisschen kompakter, weil wir ziehen den guten Moritz ja hier komplett aus seiner Arbeit raus beim Masters hier in Paris. Wie ist denn dein erster Eindruck hier so in Paris, Moritz? Was denkst du über das Turnier?
Ist ja gar nicht mein erster, ich bin zum dritten Mal hier. Also in meiner Funktion als Reporter. Mein erster Eindruck, ich denke jetzt mal zurück, zum ersten Mal, als ich hier war, fett. Ich glaube, das drückt es ganz gut aus. Ich finde, die Franzosen können geil Show machen. Ich liebe die Bässe, die da drin spielen. Ich liebe die Lichtshow. Ich fand sie sogar fast einen Ticken geiler, die Lichtshow, als bei den Finals, weil ich dieses Schwarz-Weiß so gerne mag und diesen Gang, durch den sie da durchgehen, dieser Herzschlag, Herzschlag ist es hier gar nicht, aber der Bass dazu, ich finde, das trägt sich schon sehr geil. Also da war ich begeistert, plus die französischen Fans, die haben halt einen Nagel im Kopf. Und das ist das Positive daran. Also wenn die hier abgehen mit ihrem super cool. Mag ich sehr. Jetzt nochmal zu mir und meiner Rolle hier. Negativer an Paris ist, sind diese furchtbar langen Tage. Also es ist Wahnsinn, wenn du Pech hast, so wie heute. Wir sind am zweiten Tag, nehmen wir auf. Und Zverev ist letztes Match des Tages. Wenn du Pech hast und die spielen dann noch 3 Sätze, jeweils Tiebreak, dann kommt man erst um 1 Uhr oder was raus. Und wir fangen schon relativ früh an. Das macht es ein bisschen zäh so zum Arbeiten. Aber das darf nicht vor dem Turnier stehen. Also das Turnier ist schon super.
Absolut, gebe ich dir recht. Die Musikauswahl auch sehr, sehr zu schätzen. Absolut, auch im Vergleich zu anderen Turnieren. Da haben die Franzosen schon ganz guten Geschmack. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Wir versuchen ja bei den Tennisproleten auch immer so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Wir hatten einen Markus Teil von Eurosport da, deinen lieben Kollegen, den Marcel Meinert, die uns so ein bisschen aus Kommentatoren-Sicht mal hinter die Kulissen haben blicken lassen und uns interessante Dinge erzählt haben, sicherlich den einen oder anderen auch mal ein bisschen desillusioniert haben. Wir denken ja immer noch, ihr Reporter sitzt den ganzen Tag da, sauft Champagner und zwischendrin müsst ihr mal ein Interview machen. Wie sieht denn so ein typischer Tag für dich hier aus? Ist das relaxed oder ist das Stress pur oder wie muss man sich das vorstellen?
Du liegst schon fast richtig, ja.
Es ist Champagner.
Es ist nur kein Champagner, es ist Kaffee, um durchzustehen. Ansonsten passt das alles. Ich kann mal den Tag versuchen zu skizzieren, wird aber relativ lang. Ich mach's trotzdem, pass auf. Aufstehen, E-Mails schreiben. Also da gehen die Anfragen ran an die ATP, wen wollen wir alles interviewen, wo wollen wir die interviewen, was ist möglich. Dann
klappt sowas reibungslos immer alles?
Fast, ja doch. Das klappt wirklich ganz gut. Die Kommunikation ist super, vor allem geht es inzwischen auch über WhatsApp teilweise relativ schnell. Dann schreibe ich aber E-Mails an die Redaktion unterschiedlicher Natur. Einmal, was ich bei Sky Sport News HD vorhabe und einmal, was wir beim Live-Sport umsetzen wollen, wie wir die Sendung eröffnen und, und. Dann komme ich an die Halle im Optimalfall so um 10. Erstmal reinkommen, neue ersten Papiere sammeln, wer trainiert wann wo und solche Geschichten, das kriegt man alles vom Turnier. Dann geht's um 10.15 Uhr zur ersten Schalte für Sky Sport News HD. Mir ist immer ganz wichtig, dass ich dem Zuschauer dort schon erzählen kann, auf was für Matches wir uns freuen am Tag. Natürlich darüber hinaus ein bisschen sportlich einschätze, wie sind die Chancen der Deutschen, auf welche Topstars dürfen wir uns freuen und solche Geschichten. Das werden wir in Schalten einfach mit Sky Sport News HD besprechen. Dann bauen wir uns um für die Live-Begrüßung. 10.55 Uhr machen wir hier auf und dann sage ich erstmal Hallo aus der Halle und da erzählen wir natürlich schon auch eine kleine Geschichte mit einem Interview zum Beispiel, das wir dazu spielen können, von am heutigen Tag Zverev, von Verdasco und das schätzen wir auch so ein bisschen ein. Mhm. So, dann gehen die Matches los um 11, dann ist erstmal kurz durchatmen und einen ersten Kaffee trinken, ganz wichtig. Aber dann hänge ich eigentlich schon durchgehend am Telefon.
Du guckst die Matches gar nicht?
Ich würde gern, selten, ganz selten. Ich komme meistens nicht dazu.
Weil das ist, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist schon so ein Aha-Moment, denke ich, für viele. Wir denken immer, ihr müsst doch die Matches sehen, ihr müsst doch Tennis ohne Ende genießen können. Ist nicht so?
Genießen in den allerseltensten Fällen komme ich gleich zu, wie ich das heute erlebt habe zum Beispiel. Aber genießen ist auf jeden Fall anders, weil ich immer das Handy da habe und viel tippe. Also da geht es dann wirklich darum, Meldungen zu verbreiten, dass das bei den News auch nicht untergeht, vielleicht mal ein super Ballwechsel, der mir zugerufen wird vom Kommentator wieder, dass der rausgeht an die Online-Redaktion. Also ich bediene unterschiedliche Redaktionen, wenn man so möchte, dass alle auch wirklich mitbekommen, was hier Tolles passiert. Aber ich sehe das nicht alles unbedingt live. Also mach viel parallel. Weil ich dann auch immer wieder gerne für die News schalte, für Sky Sport News HD, weil der Tag geht weiter, es gibt neue Entwicklungen, wir haben die ersten Sieger, die wir präsentieren wollen nach dem ersten Match. Wir wollen vielleicht einschätzen, was mit Gilles Simon passiert ist. Der hat sich heute verletzt und das geben wir dann natürlich wieder und. Und zum Beispiel aber heute Struff hatte ich dann die Möglichkeit, der zweites Match des Tages gespielt, da habe ich relativ viel gesehen, den ersten Satz fast komplett und da habe ich mir dann auch mal vorgenommen, das Handy wegzunehmen. Also es ist an, falls was ist, was Dringendes von der Redaktion aus München. Aber es kam zum Glück kein Anruf und dann konnte ich da relativ entspannt den sehen. Während des zweiten Satzes bin ich aber rausgegangen, habe dann eben nochmal angeboten zu schalten, um darauf hinzuweisen, hey, hier wird es spannend, hier bleiben Sie dran, schalten Sie ein. Und den dritten habe ich dann zur Hälfte gesehen, weil dann wieder muss ich mich ja schon bereit machen für ein mögliches Siegerinterview. Ich weiß ja nicht, wie es ausgeht. Dann geht man Mitte dritten Satzes raus und steht schon in dieser Interviewzone und wartet auf den Spieler in der Hoffnung, dass er gewinnt. Heute ist es aufgegangen. Wenn er verliert, dann wartest du teilweise noch länger, weil du nicht weißt, kommt er, geht er erst duschen, erst zur Massage, muss er erst was essen. Also der Tag hat viel auch mit Warten zu tun, leider.
Wenn du auf den wartest und der spielt das Match noch, habt ihr da wenigstens einen Monitor, dass ihr sehen könnt, dass man in so einem Interview vielleicht noch auf den Matchball eingehen kann? Oder weiß man nicht mal, ob der einen Netzroller oder einen Rahmentreffer hatte?
Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Die Leute denken ja, ich kriege überhaupt gar nichts mit, was da passiert. In der Tat, den Matchball, den geilen, habe ich heute nicht gesehen. Ich habe riesen Glück gehabt. Ich stand in dieser Interview-Area, bin da gerade angefetzt gekommen und habe den Jubel in der Halle gehört. Weil wir im Umlauf sind, kriegt man das mit. Es scheppert natürlich. Und dann habe ich gewusst, hey, Struffi hat es gerade gemacht. Und dann lief gerade Andreas Mies aus der Halle raus. Der hat noch Struffi für die letzten paar Spiele supported. Und den habe ich aufgehalten und der hat es mit seinem Handy abgefilmt. Also hat er mir kurz gezeigt, wie der Matchball war. Ich habe mich natürlich gefreut, habe mich mit Andi Mies noch ein bisschen unterhalten, dass der mir noch Input gibt fürs letzte Spiel. Weil so viel habe ich schon mitbekommen, Struffi hat einfach sich aufgeplustert, der hat Selbstbewusstsein gehabt wie nur was. Und darauf konnte ich dann im Interview zum Glück eingehen. Aber so Reporterglück gehört tatsächlich immer so ein bisschen mit dazu, weil man seine Augen überall hat. Also nicht nur bei diesem einen Match, das ist leider selten möglich, sondern es laufen dann zum Beispiel auch übrigens parallel Interviewanfragen. Heute hatte ich Domi Thiem. Es war während des Matches. Also muss ich da eine ganze Weile mich rausnehmen und mich auf das Interview mit Dominic Thiem, auch wenn es kurz ist, relativ viel vorbereiten, weil es wieder mit Warten zu tun hat. Wann kommt die Wann kommt er? Ist eventuell Eurosport France noch vor uns dran? Macht er die Written Press, also die Zeitungen vor mir? Und so steht man da und unterhält sich mit Kollegen noch ein bisschen, bis dann ein Team da ist. Aber in der Zwischenzeit passiert leider auch viel Live-Tennis, das ich dann nicht mitbekomme.
Mein lieber Scholli, aber wenn ihr unsere Folgen auch mit dem Markus Theil und dem Marcel Meinert gehört habt, dann ergibt sich eigentlich ein ganz, ganz gutes Bild, um das auch nochmal zu relativieren oder beziehungsweise einzuordnen, wo du gerade gesagt hast, musst aufpassen, was du sagst. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen, Monaten erfahren können, dass die uns nichts erzählen, was sie nicht selber in Erfahrung gebracht haben. Und in Erfahrung bringen heißt eben entweder selber zugucken oder Gespräche führen mit Leuten, die sich auskennen. Aber da ist jetzt nichts erfunden. Ja, also das war auch bei deinen beiden Kollegen ganz deutlich, dass man im Grunde genommen 24 Stunden am Tag vernetzt sein muss mit den Leuten, plus noch die eigenen Augen aufhaben muss, um am Ende so eine Sendung abzuliefern. Wenn es jetzt heute Abend gut geht und, sagen wir mal, der Zverev in zwei Sätzen gewinnt, einigermaßen zügig, dann bist du hier um 23 Uhr aus der Halle?
Ja, mal gucken. Es kommt natürlich auch auf das Match davor an. Es ist ja immer Not-Before-Matches. Wir haben ja 19:30 auch noch eins mit Medvedev, wobei der wird es schnell machen. Und dann hoffentlich Zverev schnell. Aber genau das ist es. Wir waren ja im Grunde genommen nur bei ein Drittel des Tages stehen geblieben. Dann kommen noch die anderen Matches. Es zieht sich dann immer so ein bisschen weiter mit dieser Geschichte in Austausch mit den unterschiedlichen Redaktionen. Ich telefoniere dann auch mit unseren Kommentatoren, heute mit Stefan Hempel. Wir besprechen so ein bisschen, was die Themen sein können. Ich versuche Stefan so ein bisschen mitzuteilen, was hier in Paris passiert, damit er es als Kommentator besser noch wiedergeben kann. Das kommt dann auch noch on top, solche Gespräche, die führt man halt parallel, auch wieder während die Matches laufen. Und du sagst es dann später Zverev, vorher sind wir beim Einschlagen vom Zverev, da will ich auch mit Kamera vorbeischauen, dass wir ein paar Bilder machen von ihm, mit wem trainiert er, wie fokussiert ist er, wer ist alles im Team im Moment mit dabei, das wollen wir uns natürlich anschauen und dann geht es auf dieses letzte Match des Tages, das für uns natürlich das Wichtige ist, auf Zverev zu. Ja, und wie du gesagt hast, hoffentlich um 23 Uhr raus, aber ich habe auch schon Abende erlebt, da bin ich, ich glaube sogar hier, um 1, 1.30 Uhr raus.
Und dann bist du platt, oder?
Dann geht da nicht mehr so wahnsinnig viel tatsächlich. Also da keine Chance mehr. Wobei man ist so aufgekratzt. Also es ist ein bisschen bescheuert, weil du kommst ins Hotel, bist völlig fertig, aber ich schlafe dann auch eine Stunde oder so nicht ein. Weil
guckst Tennis?
Ja, kommt vor. Twitter, Best of, solche Geschichten nochmal, was war am Tag los? Und schreib schon wieder E-Mails, weil sowas muss ja auch wieder vorbereitet werden, der nächste Tag. Also Es werden viele E-Mails hin und her geschrieben und ausgetauscht. Zum Beispiel, noch ein Beispiel zu nennen, heute kam die Meldung rein, Görges arbeitet, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, genau, mit Jens Gerlach in Zukunft zusammen. Und die kriege ich natürlich relativ früh, weil ich den DTB-Newsletter habe und dann muss ich die aber sofort verteilen an die Redaktion. Und sowas passiert die ganze Zeit parallel, das heißt, hat man auch ständig auf dem Schirm. Obwohl ich ja beim ATP-Turnier bin, beschäftige ich mich dann mit WTA, mit Julio Görges.
Krass, also wirklich ständig unter Strom und mir kam so dieses Bild des rasenden Reporters vors Auge. Es ist wirklich so. Also wenn man dich hier so beobachtet, always on the run und dann hat er auch noch Zeit für so einen Tennisproleten, sich mit dem zu unterhalten. Da kann ich nicht genug Danke für sagen. Ja?
Doch, das macht ja auch Spaß. Also manchmal muss ich mich da rausnehmen oder will ich mich ja auch rausnehmen. Plus so ein Austausch ist ja auch schon wieder gut. Wir reden über Tennis, wir reden über die Tour, man tauscht sich in Gedanken aus, die nehme ich vielleicht sogar mit für nächste Redaktionssitzung, für eine Schalte, wie auch immer.
Gut, wir haben jetzt heute natürlich nicht so besonders viel über die taktische Ausrichtung von Alexander Zverev geredet oder die Stärken von Struffi. Aber nichtsdestotrotz mal Hand aufs Herz. Halle oder Outdoor? Was magst du lieber?
Fix Outdoor. Ja. Also ganz sicher, 100%. Die Halle macht einen fertig zum Arbeiten, weil ich kein Sonnenlicht abkriege. Also ich hatte es schon in London vor 2 Jahren, da waren wir irgendwie, haben wir keine Sekunde gefunden, um mal rauszugehen. Und auf dem Weg dann, ich glaube Tag 4 oder 5, hat die Sonne geschienen und dann standen wir da und ich habe in die Sonne geguckt und habe es noch nie so genossen, einfach ein paar Strahlen abzubekommen, weil der Körper geht in so einer Halle völlig kaputt, nur die scheiß Luft, kein Sonnenlicht, das macht einen irre. Vom Tennis her ist es jetzt wieder schwierig, weil das ist schon auch eine Atmosphäre. Klar, wenn es laut wird in der Halle, dann rumst es, also ist es auch wieder schön.
Wobei so ein vollgepackter Center Court auf einer der großen Tennisanlagen, da rumpst schon auch, oder? Ich habe dich beobachtet, war es eigentlich dieses oder letztes Jahr in Rom? War dieses Jahr in Rom. Er stand oben am Oberrang und hat das Wetter gecheckt, ob nicht doch noch eine Regenfront kommt, als Nadal gegen Djokovic spielt. Und im Finale war das, gell? Glaube ich,
und
oder?
Djokovic,
ja.
Und Djokovic hat gebetet, ja, dass eine
Regenfront kommt. Ja, weil der erste Satz ging mit 0-6 Flöten und so. Aber das sah dann schon eher deutsche Vita aus für dich, so ein bisschen so relaxed. Stand er oben, checkte das Wetter und sorgte auf Sky News dafür, dass alle informiert sind. Das war vielleicht dann die schöne Seite.
Die Seiten sind alle schön. Also Vorsicht, ich beschwere mich hier gerade überhaupt nicht. Ich sage nur Vor- und Nachteile. Nein, es gibt sensationelle Momente. Aber die gibt es draußen noch eher tatsächlich, weil man dann sich mal kurz zurücklegen kann und diese Sonne genießen kann und so ein bisschen die Wärme. Und bei Indoor-Turnieren ist es nun mal so, wo soll es da hin? Es ist immer eng, übrigens auch in den Medienräumen. Da gibt es wenig Plätze. Man sitzt da total beengt, hat kaum Platz, mal seinen Laptop auszuklappen oder irgendwas. Und das ist bei Outdoor-Turnieren ganz einfach anders. Da kann man immer irgendwo hingehen und sich einfach hinsetzen, wenn denn die Sonne scheint und es nicht gerade Regenpausen gibt.
Gibt es ein Traumturnier, dein Lieblingsturnier?
Ganz, ganz schwierig. Ich habe mich schon so viel damit beschäftigt. Ich tue mich immer so schwer, auf eine Sache festzulegen. Deswegen darf ich hoffentlich mehrere nennen. Es ist doch Wimbledon.
Ja.
Ja, weil es ist... als ich das erste Mal hingekommen bin, habe ich mich vorher so bei Kollegen informiert, was erwartet mich da? Und keiner konnte es mir wirklich beschreiben. Aber alle haben, oder mehrere haben gesagt, wenn du auf die Anlage kommst, dann wirst du schon merken. Und ich dachte immer, was ist das für ein esoterischer Kram? Und siehe da, ich bin auf die Anlage gekommen und mit dem ersten Schritt drauf war mir klar, okay, irgendwie ist das hier was Besonderes. Die Atmosphäre muss einen mitreißen, es ist was Besonderes. Die Engländer, was die da machen, dieses Tennisturnier auf Rasen, die Ruhe beim Spiel, das steht über so vielen anderen Dingen. Deswegen ist Wimbledon sicher das erste Turnier, das ich nennen würde. Und direkt danach kommt München.
Oh, kleines Juwel.
Ja, München und sogar dann auch Stuttgart. Ich mag...
Aus Heimatverbundenheit oder?
Vielleicht. Wobei, fangen wir mal bei München an. Der Center Court ist eine mittelschwere Sensation. Also A, dass alles so eng ist. Man kommt so nah an die Tennisspieler ran. Zverev im Training, wie viele Zuschauer da sind. Es ist immer eine sehr gelöste Atmosphäre, eine sehr lockere. Und B, genau, Center Court hatte ich schon gesagt, das ist so genial. Der ist so eng und klein. Dann steht der Baum über die eine Seite der Zuschauerränge. Es ist einfach wunderschön. Es ist so ein bisschen malerisch. Und vielleicht auch, ja klar, weil ich da relativ früh schon war und das halt gesehen habe. Und inzwischen Stuttgart, ich finde, dass die einen tollen Job machen mit dem Rasenturnier. Man guckt so runter auf die Stadt. Ich glaube, ich mag die kleinen Turniere, weil die Zuschauer die Möglichkeit haben, sehr nah an die Spieler ranzukommen. Und da läuft der Spieler einfach mal so am Clubhaus vorbei. Und das finde ich gut.
Das stimmt, das hast du bei den Großen nicht mehr. Bei den Tausender-Turnieren hast du es nicht mehr, Grand Slam sowieso nicht. So die 250er, das hat schon was. Ich war dieses Jahr im Sommer in UMAG und das hat sich angefühlt wie in so einem, also ich war noch nie im Club Med oder so, aber so ungefähr, ja, das ist eine Fernanlage und da steht so ein Playmobil-Stadion drauf irgendwie. Ich sage immer Playmobil-Stadion, weil das so bunt aussieht, wie wenn es Kinder mit Playmobil bauen würden. Und direkt am Beach und zwischendrin läuft halt dann Jannik Sinner und der Rublev und so mit ihren Seiten rum und ihren Schlägern, lassen die mal kurz beseiten, trinken dann was an der Bar. Es hat was sehr Familiäres, was sehr Nahbares. Also gebe ich dir recht.
Das hat man nur bei den Kleinen. Das hat man wirklich nur bei den Kleinen.
Wobei ich kann eigentlich alles empfehlen. Das ist jetzt hier das totale Kontrastprogramm. Am Sonntag war ich beim ATP Challenger in Hamburg-Horn. Mhm. Beim Finale vielleicht 100 oder 150 Zuschauer, ich hoffe, ich tue jetzt den Veranstaltern dort nicht Unrecht gesehen haben, ich bin nicht gut im Menschenmengen schätzen und jetzt hier ist Tausender. Ich finde, es ist schwer zu vergleichen, genau wie du sagst, so ein Lieblingsturnier ist schwierig, sondern genau vielleicht auch in dieser Kategorisierung, wie du es gesagt hast, ich glaube, Wimbledon thront so über allem, allein aufgrund der Tradition. Aber die Tausender haben halt auch was für sich. Ich mag ja die Italiener und den italienischen Lifestyle da in Rom. Das Publikum ist auch sehr nett da. Wenn dort übrigens das Foro Italico komplett voll ist und die besser aufdrehen, ist auch gut, obwohl kein Dach drüber ist, muss ich sagen, in Rom. Gefällt mir auch sehr gut.
Ich war dieses Jahr zum ersten Mal da, hatte natürlich so ein bisschen Pech mit dem Wetter. Mhm. auf der anderen Seite, dann kam es zu diesem Donnerstag, zu diesem besonderen, wo die Top-3-Spieler doppelt jeweils gespielt haben, also zweimal ran durften, mussten. Das habe ich natürlich genossen. Ich habe es mir noch spektakulärer vorgestellt,
ja.
Rom. Ja, ich fand es so sehr weitläufig. Das ist jetzt aber wieder die Arbeitsperspektive, die man nie vergessen darf. Wir müssen mal eben kurz zu dem Court da hinten, dann rennen wir mit Kamera, Stativ und allem drum und dran dahinter. Und dann machst du auf kurz vorher kehrt, weil doch ein Deutscher gerade auf der anderen Seite der Anlage anfängt zu spielen, weil irgendein anderer Spieler rausgezogen hat oder was weiß ich. Und dann bist du am Hin- und Hertraben. Und das ist wirklich so diese Arbeitsperspektive, die da immer ein bisschen mitschwingt. Ich glaube, wenn du da sitzt und einfach Tennis guckst, ist nochmal was ganz anderes.
Gebe ich dir vollkommen recht. Die Zuschauer- und Fanperspektive ist genau die umgekehrte. Die Weitläufigkeit, die Möglichkeit, sich auf ein Stück Rasen mal zu legen, ohne totgetrampelt zu werden, ist der krasse Gegensatz im Vergleich zu, wenn du 10 Tage später nach Paris fährst. Da wirst du nämlich von den French Open, was auch ein sehr großes Gelände ist, aber von einem Court zum nächsten gedrückt. Du kannst dich gar nicht bewegen. Und insofern genieße ich die Weitläufigkeit da sehr. Die Anordnung, diese Amphitheater-Anordnung, auch hinten hast du ja vier Courts praktisch mit einer Riesengerade umgeben, mit einer Riesenkurve von Zuschauerrängen umgeben, also auf den kleineren Courts, wo du praktisch 4 Matches gleichzeitig verfolgen kannst. Zuschauertechnisch wiederum finde ich es ein sehr, sehr schönes, aber ist ja schön, so gehen die Meinungen auseinander, beziehungsweise die Perspektiven sind einfach unterschiedliche. Traumturnier, haben wir schon gesagt, du hast uns von deinem Job gesagt. Hast du einen Traumberuf? Ist das dein Traumberuf?
Boah, das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Ich glaube, ich habe keinen Traumberuf. Ich hatte das nie. Ich bin niemand, der als Kind gesagt hat, ich möchte unbedingt Sportreporter werden. Bei mir kam sehr, sehr viel Glück dazu und es hat sich einfach so entwickelt. Ich glaube schon, dass man das als Traumberuf bezeichnen kann, aber ich hoffe, da können einige das irgendwie nachvollziehen. Es ist auch, bringt auch sehr viele schwierige Seiten mit sich. Ich schütte mal mein Herz kurz aus. Ich habe eine Familie, ich habe 2 Kinder und das ist auf Tour sehr, sehr schwierig. Diese blöden Tennisturniere, die dauern immer so lange, nämlich Minimum 7 Tage. Mit An- und Abreise hast du natürlich noch mehr. Also ich bin jetzt in Paris. Ich weiß vollkommen, dass viele das unbedingt erleben wollen würden, aber ich bin nun mal hier jetzt 10 Tage, dann bin ich 3,5 Tage zu Hause und dann bin ich 11 Tage in London. Und das ist schon schwierig, das mit der Familie immer so abzustimmen. Und da hadere ich schon so ab und zu und denke mir, wie kann man es perfekt lösen? Und das macht es komplizierter für mich.
Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin nun kein Reporter, aber ich bin in meinem Leben auch ziemlich viel beruflich gereist. Und es klang auch von den Städten her immer ganz toll, wenn die Leute sagen, boah, wo bist denn du überall? Häufig kriegt man von der Stadt selber erstmal gar nichts mit. Ja, also war schon mal hier am Eiffelturm?
Ja, nee, also während des Turniers nicht. Während des Turniers gibt es genau 2 Dinge, die ich sehe, Hotel und Arena. Und sonst gar nichts. Es kann sein, dass ich am Sonntag Vormittag mal irgendwie noch ein Croissant und ein Cappuccino außerhalb der Anlage trinke und esse und vielleicht noch mal kurz an Notre Dame vorbeilaufe, weil es nicht so weit weg ist, um zu gucken, wie weit die Bauarbeiten da fortgeschritten sind. Aber sonst kriegt man von der Stadt in der Tat wenig bis nichts mit.
Absolut. Und insofern ist es dann die Leidenschaft für den Job, die einem innerhalb so einer Stadt am Laufen hält und nicht der schillernde Name Paris, London, Hamburg, München oder Rom.
Was den Job natürlich ausmacht, ist der Austausch mit ganz besonderen Persönlichkeiten. Ich genieße es sehr, Interviews zu führen. Ich versuche auch hoffentlich manchmal so ein bisschen wegzuschauen vom Platz, nicht ausschließlich über Rückhand, Vorhand und Slice zu sprechen, sondern ich hatte mal mit Federer die Möglichkeit, darüber zu sprechen, wie sein Leben so eigentlich ist. Das war in Rotterdam, als er die älteste Nummer 1 geworden ist, wollte ich einfach sagen, war ich vormittags in Rotterdam. Das war sogar so. Da konnte ich kurz auf den Markt gehen, habe da einen Cappuccino getrunken und habe ihn dann gefragt, ja, wie machen Sie denn das? Das ist für Sie ja gar nicht möglich. Und mit so jemandem sich über solche Sachen auszutauschen, ist natürlich das große Plus. Und das fasziniert schon sehr. Das ist doch vollkommen klar, ja.
Sehr schön. Berührungsängste gibt es keine wahrscheinlich. Darf man nicht haben, oder?
Ja, hatte ich schon. Also klar, zu Beginn meiner Reporterkarriere, die ersten Umfragen, die ich auf der Straße gemacht habe, da hatte ich immer schwitzige Hände. Inzwischen hat sich das sehr gelegt, wobei eine gewisse Anspannung gehört immer dazu und das ist auch gut so. Das Adrenalin hilft mir da. Und es gibt natürlich Spieler, bei denen tue ich mich leichter und dann gibt es Spieler, vor denen habe ich mehr Respekt und mehr Nervosität. Ich erinnere mich an Jack Sock vergangenes Jahr in Stuttgart, nicht Jack Sock, Entschuldigung, Kyrgios. Nick Kyrgios. Und da war ich echt ganz schön aufgeregt, weil ich wusste nicht, was ich von dem kriege jetzt. Es war mein erstes Interview mit ihm und ich wusste nicht, ob der auch mal verrückt, klar, auf dem Platz kann er verrückt sein, off the court ist er ja auch manchmal, pflaumt da die Reporter an und dann war ich doch ziemlich nervös, als ich zu ihm gegangen bin. War aber ein cooles Interview, war gelungen.
Oh, da könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde weiterreden, weil das ja eins unserer Reiz- und Lieblingsthemen ist, Kyrgios. Das machen wir heute aber nicht, aber in mir schon wieder der nächste Gedanke gereift bei all dem Input, den uns Moritz gegeben hat, auch zum Thema Regeländerungen. Ihr habt ja vielleicht die Folge mit Tim Böseler vom Tennismagazin gehört, der auch ein großer Verfechter des Match-Tiebreaks ist. Und wir haben sozusagen die Gegenseite mit den Sandplatzgöttern und konservativen Regelbewahrern. Insofern müssen wir mal gucken, ob wir den Moritz mal in der Off-Season, wenn mal ein bisschen weniger los ist, zu einem Podcast einladen, wo wir mal uns so richtig zoffen, was denn gut ist fürs Tennis. Ich würde sagen, gut fürs Tennis ist, dass ich hier die Chance hatte, mich mit einem Menschen zu unterhalten, der ungeheuer engagiert, ungeheuer warmherzig, ungeheuer leidenschaftlich uns hat hinter die Kulissen gucken lassen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und dir natürlich eine tolle, spannende, arbeitsreiche, aber im positiven Sinne gute Woche wünschen und dann vor allen Dingen eine gute Heimreise und genieß die Zeit mit deiner Familie. Ganz, ganz lieben Dank an dich.
Danke dir. Mache ich auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank an Tobi natürlich und vor allem auch vielen Dank an Moritz. Ich hoffe, ihr fandet das, was die beiden so besprochen haben, interessant genug, dass ihr jetzt noch dabei seid, aber davon gehe ich mal aus. Wir werden natürlich in der nächsten Woche dann wieder eine ganz normale Folge machen. Dann werden Tobi und ich uns mal wieder treffen. Ich frage mich ja sowieso, was ich eigentlich falsch mache. Tobi war letzte Woche beim Challenger in Hamburg. Diese Woche ist er in Paris. Und ich sitze hier in Thomas Nowak Studios und ja, nehme vorne und hinten etwas für euch auf. Irgendwas mache ich falsch, aber das soll nicht euer Problem sein. Ich habe noch eine News für euch, die ihr sicherlich schon mitbekommen habt. Julia Görges, die hat einen neuen Trainer gefunden. Und zwar wird sie in Zukunft mit Jens Gerlach zusammenarbeiten. Der war ja bisher der Fed Cup-Kapitän. Hat es 2 Jahre gemacht, hat mit sofortiger Wirkung seinen Posten beim Deutschen Tennisbund aufgegeben, um halt mit Julia Görges jetzt, hoffen wir es zumindest aus Fansicht, durchstarten zu können. Viele haben sich vielleicht darüber gewundert und er war wahrscheinlich auch bei so vielen gar nicht auf dem Zettel. Aber was man über Jens Gerlach wissen muss, er hat mit Anastasia Mischkina 2004 die French Open zusammen gewonnen. Das haben wahrscheinlich gar nicht mehr so viele auf dem Schirm. Und deswegen auch schon durchaus Erfahrung als Tourcoach gesammelt und natürlich auch Erfolge vorzuweisen. Gerlach war damals ja noch relativ jung, ist ja für die 46, wie ich finde, immer noch jung. Das ist ja heutzutage kein Alter. Er wird definitiv jemand sein, der sie weiterbringen kann. Der Deutsche Tennisbund, der wird jetzt natürlich gucken müssen, wer denn das Fed Cup-Team betreut. Die werden ja Anfang Februar in Brasilien antreten. Da sind wir mal gespannt natürlich, ob das nicht vielleicht sogar, wenn sich so schnell niemand findet, auch eventuell Barbara Rittner erstmal vorübergehend wieder übernehmen könnte und das Team betreut. Aber umso gespannter sind wir natürlich, was das Jahr 2020 aus Görges Sicht so bringen wird und ob es nochmal zurück in die Top 10 geht. Ja, sonst schreibt uns natürlich gerne, wenn ihr irgendwie Feedback habt, schreibt uns auch gerne, was ihr von der Gerlach-Görges-Zusammenarbeit haltet, ob das etwas werden kann oder nicht. Schreibt uns gerne auch etwas dazu, ob ihr vielleicht noch weitere Fragen an Moritz habt, die wir eventuell beim nächsten Mal stellen können. Wenn ihr allgemein Lob, Kritik habt, schreibt uns gerne bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook. Dort findet ihr uns unter die Tennisproleten. Bewertet natürlich auch gerne hier diesen Podcast in dem Podcatcher eures Vertrauens. Wir hören uns sonst einfach in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche euch sonst noch eine unterhaltsame Woche mit den Turnieren in Paris und Shenzhen. Und vielleicht ist ja auch die oder der ein oder andere dann beim Challenger in Eckenthal noch vor Ort. Da haben wir in der letzten Woche ja drauf hingewiesen. Bis nächste Woche dann. Macht's gut.